Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Piratencast. Ich habe heute Steve bei mir. Hallo, hallo. Steve. Ja, und ich bin Stefanie. Los geht's.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Ja, und heute nehmen wir sogar schon ein bisschen vor auf, nämlich schon am 27., weil es ist ganz viel los bei uns gerade mit Wahlkampf und es ist auch ganz viel mit neuen aktuellen Themen los und deshalb bist du ja auch ein bisschen hier, mein lieber Steve.
Ganz genau, denn wir wollen ein bisschen über die Cannabis-Legalisierung reden, die der Bundestag vor ein paar Tagen beschlossen hat.
Mhm.
Es ist ja ein ganz interessantes Thema, weil es auch ein Piraten-Urschleim-Thema, möchte ich mal sagen.
Oh ja, wir haben sehr viele Sticker.
Wir haben sehr viele Sticker, sehr viele Longpaper, sehr viele Clipper, Plakate, ja. Alles Mögliche dazu. Grumpy Cat, der ein oder andere kennt es vielleicht noch.
Ja.
Mit Macht Lack, mein Dope ist alle. Genau, und deswegen wollten wir da auch mal drüber reden und insbesondere auch in Bezug, was bedeutet das jetzt für Dresden so als Stadt, ne? Weil
ja.
Wir sind ja der Dresdner Piratencast und die Dresdner Piraten und das ist zwar Bundesgesetzgebung, aber für uns hier ist das natürlich auch interessant.
Ja, und als es losging, hast du ja direkt auch unsere Pressemitteilung geschrieben dazu, dass wir uns freuen, aber viele Sternchen haben. Magst du mal so ein bisschen einordnen, warum wir uns jetzt freuen und warum wir eigentlich Kritik haben?
Ja, sehr gerne. Wie du gesagt hast, in Deutschland geht es anscheinend nicht anders, wenn man sowas macht, dann muss da ganz viele Regelungen und Sternchen und hier und da machen.
Ja.
Man muss dazu sagen, das liegt auch ein bisschen an der EU, weil die EU ja ganz strenge Vorgaben hat und so wie das ursprünglich in Deutschland geplant war, durften die ja nicht legalisieren, weil das gegen EU-Recht verstoßen würde. Die Niederlande machen das ja auch, die verstoßen im Prinzip auch gegen EU-Recht. Aber bei denen war das halt vorher
schon
so.
Ja, länger, halt dann, als es das EU-Recht
ja, dazu. Ja, und die hat man halt dann aufgenommen und deswegen sind die jetzt ein bisschen in so einer Grauzone sozusagen, genau. Ja, und deswegen ist das jetzt bei uns folgendermaßen umgesetzt. Also grundsätzlich, Cannabis darf nicht verkauft werden. Also es darf damit kein Gewinn erzielt werden. Das ist so erstmal die oberste Regel. Die Abgabe darf nicht an Minderjährige, also unter 18-Jährige erfolgen. Das ist auch so die Mindestregel.
Mhm.
Die Frage ist natürlich, okay, wie kommt da jetzt an mein Zeug ran?
Ja.
Wenn nicht über den illegalen Bezug und wenn es nicht verkauft werden darf, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Eigenanbau ist jetzt erlaubt.
Aber doch auch nur mit wenig Pflanzen. Wie waren das?
Ja, 3 Cannabispflanzen sind das pro Person und da dürfen irgendwie, ich glaube, es war für den Eigenbedarf irgendwie 50 Gramm pro Monat oder so.
Okay.
Ich glaube, im Privaten sollen es irgendwie 50 Gramm darf man da haben. Also wenn jetzt die Polizei bei dir die Tür auftritt und mehr als 50
Gramm. Kommen Sie mit
Gramm,
der Feinwaage?
Genau, kommen Sie mit der Feinwaage, mit der Briefwaage an und gucken. Und wenn du mehr als 50 Gramm hast, dann wirst du sofort in den Knast gesteckt. Keine Ahnung. Und im öffentlichen Bereich darf man 25 Gramm dabei haben als nicht minderjährige Person, genau.
Ah, dann haben sie auch die Feinwaage auf Streife dabei. Also stell ich mir schön vor.
Also da wird dann auch nochmal werden die Streifen dann auch nochmal neu ausgestattet wahrscheinlich. Genau, und das andere ist, dass es jetzt die Erlaubnis von Vereinen für Vereine gibt, die quasi für diesen Eigenanbau auch da sein dürfen. Auch da gibt es wieder Regelungen, wie viel man da abgeben darf an die Mitglieder. Also man muss dann Mitglied in so einem Verein sein. Zum Beispiel, hier nennt man das, also den Begriff gibt es schon länger, den Cannabis Social Club.
Mhm.
Ja, und die dürfen dann auch selbst anbauen und dürfen dann an ihre volljährigen Mitglieder Cannabis abgeben. Ich glaube auch mit diesen einmal 50 Gramm pro Monat oder 25 Gramm pro Tag oder irgendwie so, also maximal 25 Gramm pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat an die Mitglieder sozusagen abgeben. Da ist jetzt auch wieder die Frage, wer kontrolliert das eigentlich? Müssen die darüber wie so eine Buchführung machen? Das stelle ich mir auch witzig vor, wenn da so eine Excel-Tabelle dann...
Ja, vor allen Dingen, wenn du dort konsumierst, dann nimmst du es ja auch nicht mit.
Das darfst du wiederum nicht.
Das darfst du nicht, okay.
Nein, und zwar wegen einer anderen Regelung, die es auch gibt. Und zwar darf im Umkreis von 100 Metern von Kindertagesstätten, Schulen, bestimmten öffentlichen Einrichtungen, aber auch den Cannabis Social Club selbst nicht konsumiert werden. Da gab es schon vor diesem Gesetz, gab es schon...
sehr unlogisch, ja, dass es diesen Club dann gibt und du darfst dort nicht konsumieren. Ja,
genau. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was der Gedanke dahinter ist, wahrscheinlich hat die Bundesregierung dann Angst, dass dass dann quasi dort 100 Kiffer oder so irgendwie da rum auf der Straße rumsitzen und sich einen abkiffen, so nach dem Motto, weißt du? Also keine Ahnung, was das soll, wenn man nicht sagt, okay, die haben vielleicht
geschlossene Räume. Aber ich kann doch auch einen Verein der Bierfreundinnen gründen und da dann Bier trinken.
Ja, über Alkohol versus Cannabis, da, ja, nee, da brauchen wir ja gar nicht
anzufangen. Ja, also das stimmt, das ist ein großes Loch. Aber ja, mich macht das auch so ein bisschen, also ich bin ja nicht so tief im Thema drin, aber so diese Vorstellung, wir haben dann eine Mitgliederliste von Leuten, die an Gras interessiert sind,
wer überprüft's, ne? Wer darf sich das angucken, ja, ne? Unterliegt das dem Datenschutz? Und wenn ja, wenn es dem Datenschutz unterliegt, wer darf dann da drauf gucken? Gibt es dann, also muss die Polizei dann irgendwie wieder bei berechtigtem Interesse dann wieder gerichtliche
genau das.
Verfügung? Das ist halt schwierig. Ja, wie gesagt, weil es gibt viele Personen, denen macht's nichts aus, ne? Die drehen sich einen Joint auf offener Straße schon jetzt oder schon vor der Legalisierung.
Ja.
Okay, ne, denen ist das wurscht, aber es gibt ja auch viele, die sagen, okay, ich möchte das für mich machen, aber es ist ja immer noch sehr stigmatisiert in Deutschland und möchten nicht, dass die Familie, die Freunde, der Arbeitgeber, wer auch immer darüber erfährt, ne, und vor allen Dingen nicht der Staat, ne, denen geht das halt auch nichts an. Eben. Wir führen ja auch keine Listen, wer irgendwie jetzt, wenn ich jetzt irgendwo eine Flasche Wodka kaufen gehe, dann komme ich auch auf keine Liste.
Richtig. Oder wie viele Kippen kaufst du? Da gibt es auch keine Buchführung. Also ich finde das sehr, sehr gruselig, diese Vorstellung.
Ja, aber auch diese, wie gesagt, nochmal, um auf diese 100-Meter-Regelung zurückzukommen. Also es gab da schon einige sehr schöne Karten, die von Online-Medien gezeichnet wurden, wo du dann mal gesehen hast, in Dresden geht's dann teilweise noch, weil du hast zum Beispiel dann diese Elbterrassen, wo natürlich nichts ist, ne, wo man dann auf der Wiese sitzen könnte und einen Joint rauchen könnte. Aber es gibt andere
Städte... Ja, aber im Zweifel kannst du nicht bei dir zu Hause.
Doch, zu Hause? Was?
Naja, aber... Da dürfte ich auf dem Balkon kiffen, wenn gegenüber ein Kindergarten ist?
Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also rein theoretisch müsste es eigentlich möglich sein.
Okay, weil das ist ja dann trotzdem so halb öffentlich.
Weil das,
okay, aber
naja, es geht ja, aber es ist ja.
Aber deine, ich stelle dir gerade auch fiese Fragen, ja, weil sie durch meinen Kopf gehen.
Das kann ich dir, das kann ich ja an der Stelle auch nicht beantworten, ob das gehen würde. Ja, aber es gibt halt aber auch Städte quasi, wo durch
aber
diese.
Aber du hast ja auch ein Kind.
Ja.
Dürftest du als Kind, nicht als Kind hast du nicht, nein, aber dürftest du als Steve, als Papa, theoretisch 3 Pflanzen anbauen?
Ja, das geht, obwohl du
ein Kind hast.
Ja, also da müsstest, aber das ist ja gut, das ist aber auch dasselbe, wie wenn ich irgendwo quasi das Schnapsregal zu Hause habe, ich darf ja auch ein Schnapsregal haben, das macht ja schon Sinn, ich muss dann natürlich gucken,
dass ich
im Zweifelsfall mein Kind dementsprechend schützen würde, ne?
Aber es ist halt trotzdem, es ist inkonsequent. Also ich finde es gut so rum, aber gerade so mit den Gebieten, in denen du nicht konsumieren darfst, sehr wild.
Es ist auch wahnsinnig schwierig durchzusetzen. Also gerade, das hatten wir auch in der PM geschrieben, da muss es jetzt auch Hilfe von der Stadt Dresden irgendwie geben. Wir haben ja diese Themenstadtpläne, dass da mal direkt wirklich von der Stadt quasi gesagt wird, okay, wir machen da jetzt zumindest was einfach verfügbar ist, wo ich gucken kann. Ja. Was offiziell ist, dass man sich zumindest Sicherheit sein kann, dass wenn mich jetzt die Polizei doch irgendwo anhält und sagt, nee, aber da drüben ist ein Kindergarten, dann kann man da wenigstens noch nachschauen oder so, weil wie willst du, bist ja sonst auch der Willkür ausgesetzt.
Na klar.
Na, wer will denn das, wollen die damit
misst Maßband? Ja niemand nach in dem Moment.
Ja, das ist halt, ja, und deswegen ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir ja sagen, ja, Legalisierung kann man das schon nennen, aber so ganz wie
oder
wir uns das
alle,
Hürdenabbau, so ganz wie wir uns das vorgestellt haben mit der Legalisierung oder wie viele sich das vorgestellt haben, ist es natürlich nicht. Ja, wir werden dafür sicherlich weiter die Fahne hochhalten. Also unsere Longpapes werden nicht weggehen und die Clipper und Grumpy Cats Sticker werden so schnell nicht verschwinden, weil so ganz legalisiert ist es noch nicht. Und ich finde, das gehört doch einfach dazu. Also auch ich persönlich, ich kenne mich mit dem Thema zwar ein bisschen aus. Ich, also sage ich jetzt einfach, ich persönlich kiffe nicht oder konsumiere kein Cannabis. Aber es ist halt so ein grundlegendes Freiheitsthema einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Generell, wie wir mit Drogen umgehen. Und solange das immer noch so stiefmütterlich behandelt wird, wie es jetzt ist, dann können wir da auch gar keinen Fortschritt erwarten, was Drogenprävention und Verbote angeht.
Ja, oder eben mal vernünftige Aufklärung. Ja,
also das ist, solange das, und Weil ganz abgesehen vom medizinischen Nutzen, den man ja auch gerade was Cannabis angeht, da immer noch auf dem Weg liegen lassen, sozusagen durch diese Verbotspolitik.
Ja, einmal das und was du legal kaufen kannst, kannst du auch sicher sein, wie die Qualität ist. Also das ist immer so was, was ich so aus meinem Umfeld höre, dass es halt mit allem Möglichen gepanscht ist und wenn du es halt so aus dem Verein oder so kriegst, dann ist es hoffentlich besser.
Ja, na ja, klar, vor allen Dingen, das ist natürlich auch ein Riesenargument immer, dass dass der ganze Drogenhandel, der illegale Drogenhandel, wo natürlich nichts kontrolliert wird, ja, da kann es, selbst wenn jetzt die FDP zum Lieferkettengesetz ja sagt, ne, was willst du denn beim Drogenhandel, kannst du den trotzdem vergessen sozusagen, ja, da kann es trotzdem sein, dass sich irgendwo die 10-jährigen Kinder auf irgendwelchen Plantagen abschuften müssen, weil es halt illegal und nicht kontrolliert ist, ne, und sag mal, dieser Eigenanbau, der macht es natürlich besser, aber ich denke nicht, dass der auch den illegalen Handel komplett zum Erliegen bringt, so wie wir das, also auch eine komplette, muss man ganz ehrlich sein, auch eine komplette Legalisierung würde es wahrscheinlich nicht machen, aber es gab Studien zum Beispiel auch aus Kanada, die belegen, dass der illegale Handel sehr stark dadurch zurückgeht, durch eine richtige Legalisierung.
Ne? Na, gerade so Gelegenheitskonsumentinnen, die werden schon lieber, was weiß ich, in der Apotheke oder wo auch immer hingehen, um sich was zu holen, als dann
und die werden
in den Park dann irgendwie bei der zwielichtigen Gestalt sich was zu holen, jetzt mal so ganz plakativ gesagt.
Und da jetzt auch nochmal darauf bezogen, die Gelegenheitskonsumenten, die werden auch nicht in den Cannabis Social Club Verein eintreten.
Ja.
Und die werden auch nicht sich eine Pflanze hinten zu Hause wahrscheinlich hinstellen zur Eigenzucht, weil das ist ja auch gar nicht so. Das ist
auch Arbeit eben.
Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist ja nicht wie so eine Topfpflanze, die ich mir einfach auch irgendwo auf den Balkon stelle und dann ab und zu mal gießen muss, sondern da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, soweit ich weiß.
Ja,
bin gespannt, wie sich das in Dresden entwickeln wird. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, die Stadt sollte da auf jeden Fall unterstützen. Die Gerüchte gibt es, dass es schon mehrere Anmeldungen da gibt zu diesen Cannabis-Social-Clubs, dass sich da Vereine gründen wollen.
Mhm.
Das Ganze ist ja jetzt noch sehr frisch und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es steht ja auch in unserem Wahlprogramm, dass die Cannabis-Social-Clubs quasi in Dresden geben muss. Und das scheint sich ja jetzt zu entwickeln, auch wenn wir da jetzt auf Bundesebene nicht so viel mit zu tun haben, aber wir unterstützen und begleiten das natürlich gerne weiter. Schauen wir mal.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Hürden gesprochen. Du hast ja auch gewünscht, und ich finde es sehr gut, weil es so ein generelles Thema ist, wo alle irgendwie eine Meinung, aber wenig eigentlich Hintergrundwissen haben. Und zwar wollten wir nochmal über die 5%-Hürde reden.
Ja.
Und du bist hier sehr gut vorbereitet, direkt schon mit Definitionen und Gesetzestexten.
Vielleicht erstmal, warum ich darüber reden wollte. Ich weiß, dass unser Podcast jetzt hat Zuhörer und Leute, ich finde das auch schön, dass ihr dabei seid und euch so einen Politik-Podcast auch antut. Es ist manchmal nicht so ein einfaches Thema. Es werden immer mehr, freut mich. Ich hoffe, ich trage dazu bei, dass es jetzt noch mehr werden. Also mir geht es darum, ich höre auch viel Podcast, Politik-Podcast, ich lese auch viel dazu und besonders in der letzten Zeit kam natürlich immer wieder, ja, die AfD wird zu stark und Umfragen 20%, 30% und was weiß ich und es wurde immer wieder darüber diskutiert, wer ist verantwortlich, wer kann was dagegen machen, ist es die Regierung, ist es die Opposition, sind es die Medien und. Und keiner, wirklich gar keiner redet mal über die 5%-Hürde.
Ja,
obwohl wir in diesen Umfragen immer wieder sehen, ja, ist natürlich von Bundesland und zu Bundesland unterschiedlich oder zum Bund generell, aber wir sehen immer wieder, dass teilweise im zweistelligen Prozentbereich, also 10%, 15%, teilweise sogar 20%, doch bei den sonstigen drinne stehen. Und da reden wir quasi über einen Großteil der Bevölkerung, der nicht im Parlament, im jetzt Landtag oder Bundestag vertreten ist. So. Und viele, die auch AfD zum Beispiel jetzt aus Frust wählen, wie sie gerne sagen, würden vielleicht auch sich für eine andere Möglichkeit entscheiden, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Wenn sie wüssten, dass die Stimme auch was beeinflussen würde. Es gibt ganz viele, auch diese taktischen Wähler, die sagen, Kleinpartei will ich nicht, die kommt eh nicht rein, die schaffen die 5% eh nicht. Und dann gibt es ja auch noch diesen großen großen Bulk an Nichtwählern, ja, die auch sagen, okay, ich fühle mich jetzt von diesen Parteien all nicht vertreten. Diese Kleinpartei, die finde ich cool, die würde ich wählen, aber bringt ja eh nicht, schaffen eh nicht, also gehe ich nicht rein. Und deswegen finde ich, ist das Thema mal wichtig, dass das auch angesprochen wird. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das hier mal machen, auch wenn es anscheinend sonst die ganzen Politik-Podcasts und Nachrichten alle immer unter den Tisch fallen lassen, wenn es darum geht. Genau, das nochmal ganz kurz dazu. Und wenn du möchtest, steigen wir mal mit dem Gesetz ein.
Ja, finde ich gut.
Ja, und zwar... um uns mal alle auf denselben Stand zu bringen. In unserem Grundgesetz ist unserer Verfassung, ist es ja festgelegt, wie unsere Wahlen stattzufinden haben. Grundsätzlich. Ja. Und zwar im Artikel 38, im Paragraph 1 steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Steht noch ein bisschen mehr drin, aber der wichtige Punkt, über den um den es jetzt geht, ist die gleiche Wahl. Und das ist der sogenannte Wahlrechtsgleichheit. Und die ist, ich bin Laie, muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich habe mich ein bisschen informiert und kenne mich auch so ein bisschen mit dem Thema aus. Deswegen versuche ich das kurz zu erklären. Diese Wahlrechtsgleichheit, die kann man in zwei Unterkategorien sozusagen aufteilen. Und das ist einmal die Zählwertgleichheit und die Erfolgswertgleichheit. Die Zählwertgleichheit bedeutet, dass meine Stimme, genau wie deine Stimme oder jede andere Stimme, genau gleich viel wert ist. Und da hat ja die 5%-Hürde keinen Einfluss darauf. Na? Das ist so, das kann man so sagen. Jetzt reden wir aber über die Erfolgswertgleichheit. Ne? Das heißt, meine Stimme muss denselben Erfolg haben, jemanden in den Bundestag zu bringen, wie jede andere Stimme auch. Das wird ja allerdings wieder von der 5%-Hürde beeinträchtigt. Ja, weil wenn ich jetzt eine Kleinpartei wähle, die es nicht schafft, dann hat die natürlich nicht denselben Erfolgswert, ne? Logischerweise.
Wenn wir uns jetzt selber wählen und nicht 5% schaffen, dann zählen unsere Stimmen dann doch nicht rein.
So ist es, genau. Und diese 5%-Hürde, die ist bei uns auch im Bundeswahlgesetz niedergeschrieben. Muss man sagen, wir haben uns im Vornherein versucht, dieses Gesetz zu finden. Das war gar nicht mal so einfach, ne?
Also, das ist richtig. Also wir haben es jetzt nochmal für euch verlinkt, dass ihr das nicht auch durchmachen müsst.
Ja. genau, man müsste ja meinen, dass irgendwie zumindest, also es gibt da schöne Artikel vom Bundestag direkt über die 5%-Hürde, dass die mal das Gesetz verlinken. Nein. Aber auf Gesetz im Internet haben wir es dann im Endeffekt doch gefunden. Und da steht nämlich im Paragraph 4 Grundsätze der Verteilung der Sitze auf Parteien. Und zwar im Absatz 2, Satz 1, zwischen den Parteien werden die Sitze im Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen, die im Wahlgebiet für die Landeslisten der Partei abgegeben wurden, nach Paragraph 5 Oberverteilung, nicht berücksichtigt werden dabei, und jetzt kommt der erste Satz, die Zweitstimmen derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen Bewerber gegeben haben, der gemäß § 6 Absatz 2 erfolgreich ist, und Satz 2, Parteien, die weniger als 5% der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. So, und das ist halt dann der Punkt mit diesen Zweitstimmen, mit diesen Erststimmen. Da geht's dann nochmal ein bisschen, deswegen jetzt, es klingt sehr kompliziert, es ist auch sehr kompliziert, da geht's ja nochmal um die Direktmandate und die Listenmandate. Ja. Und das bei den Direktmandaten ist es ja so, wenn man in drei verschiedenen Wahlkreisen das Direktmandat erlangt hat, dann fällt diese 5%
wieder weg. Genau,
dann
ziehst du trotzdem ein.
Dann zieht man trotzdem ein. Das ist ja nochmal so diese kleine Ausnahme. Aber generell gilt für deine Zweitstimme für die Liste, wenn du die 5% bundesweit, bei Bundestagswahlen, bei Landtagswahlen, dann landesweit, nicht schaffst, dann ist deine Partei nie drinne. So. Genau, das erstmal jetzt zu den gesetzlichen Grundlagen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir sind ja natürlich nicht die Ersten, die das ankreiden.
Ja.
Und das landete schon mehrmals vor dem Bundesverfassungsgericht, zuletzt 2017, zur letzten Bundestagswahl, wo auch einfach ein Wähler, der eine kleine Partei gewählt hat, der hat dann gesagt, warum dürfen die nicht rein, das ist ja unfair.
Ich
habe die doch gewählt. Ich bin nicht vertreten jetzt im Bundestag, obwohl ich gewählt habe.
Ja.
Und er hat sich gesagt, ich klag da mal vom Bundesverfassungsgericht, hat das auch gemacht. Und ich will jetzt nicht mit der Entscheidung und alles hier langweilen, aber uns allen dürfte klar sein, dass sie abgelehnt wurde, die Klage. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Gesetz, was ich eben vorgelesen habe, dieses Grundrecht der Wahlrechtsgleichheit, und zwar den Aspekt der Erfolgswertgleichheit, beeinträchtigt. Das ist klar. Ne? Das ist auch dem Bundesverfassungsgericht klar, das ist dem Gesetzgeber klar, ist der Regierung klar, ist allen klar. So. Das heißt, wir nehmen eine Berechtigung, eine Beeinträchtigung eines unserer Grundrechte hin. Und die Frage ist jetzt, warum? Und warum sagt das Bundesverfassungsgericht, das darf eigentlich gar nicht sein? Und die sagen, für den Bundestag ist es so, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments selbst das höherwertige Gut an der Stelle ist. Und zwar muss gewährleistet werden, dass das Parlament funktioniert und dass unsere Regierung funktionieren kann. Und wo hilft dann die 5%-Hürde? Das sind dann wieder diese Erfahrungen aus Weimar, die wir hatten. Da hatten wir teilweise 17 Parteien. Na, im Parlament, und dann gab es dann ganz viel Zank und dann konnte man keine Regierung bilden.
Ja, aber das war einfach nicht der einzige Grund, weshalb wir in der Weimarer Republik Probleme hatten. Also nein, jetzt zu vergleichen mit Weimarer Republik.
Ja, das finde ich auch immer sehr weit hergeholt.
Da geht mir mal das Messer in der Tasche auf.
Das finde ich auch immer, ja. Das politische System war auch komplett anderes als unseres jetzt. Ne, mal abgesehen davon, weswegen haben wir jetzt unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, der darf eigentlich fast gar nichts machen. Während quasi unser Bundeskanzler ja de facto eigentlich das höchste Amt sozusagen ist. Ne? Das entsteht ja quasi aus diesem System der Weimarer Republik, damit sowas nicht nochmal passieren kann, wie damals Hitler, der Kanzler und Präsident wurde und dann gesagt hat, jetzt ziehe ich mal alles durch, was ich hier möchte. Genau. Aber bei uns ist es ja so, wir wählen ja den Bundestag und der Bundestag wählt dann den Bundeskanzler. Also wir haben ja keine irgendwie eine Direktwahl, wie jetzt in Amerika, wo der Präsident dann immer direkt gewählt wird. Und der Kanzler bestimmt dann seine Minister, bildet sein Kabinett und das ist dann unsere Bundesregierung. So, und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt, wenn es die 5%-Hürde nicht gäbe, könnte es sein, dass es dann Splitterparteien gibt, kleine Parteien, die sich quasi dann dort gegenstellen und das kommt keine absolute Mehrheit mehr zusammen. Wir können keinen Bundeskanzler wählen, der kann keine Minister stellen, kein Kabinett, wir haben keine Bundesregierung, das Land geht vor die Hunde. Das ist sozusagen die Begründung, kurz, ganz kurz zusammengefasst, warum das Bundesverfassungsgericht sagt, das muss gewährleistet sein und deswegen ist die 5%-Hürde, darf die diesen Grundgesetz, unser verfassungsrechtliches Recht beeinträchtigen. Ja. Kleiner Exkurs an der Stelle, weil jetzt ist ja natürlich noch die Frage bei vielen oder haben vielleicht im Hinterkopf Europawahl, wie sieht's da aus? Kommunalwahlen, da ist doch auch keine 5%-Hürde dabei.
Irgendwie funktioniert's da ja auch.
Irgendwie funktioniert's da ja auch, komischerweise. Und da ist es ja so, dass unsere Bundesregierung das auch schon versucht hat oder immer noch versucht, zumindest bei der Europawahl, diese 5%-Hürde, oder jetzt sind es, glaube ich, weniger beim neuesten Versuch, ich glaube 3%.
Ich glaube, 3% ist die Empfehlung für größere Staaten. Das waren dann so unterschiedliche Zahlen, um es nochmal extra kompliziert zu machen.
Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber auf jeden Fall haben sie ja eine 5%-Hürde schon mal versucht einzuführen. Die wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Die haben gesagt, nee, ist nicht. Ja. Und zwar zum einen, weil da zählt ja nicht unser Bundeswahlgesetz, zählt ja für den Bundestag, für die Wahl des Bundestags, das zählt ja hier nicht. Deswegen wiegt hier unser Grundgesetz auch deutlich höher an der Stelle. Und jetzt haltet euch fest, die haben halt gesagt, naja, in der EU-Wahl machen wir es ja schon immer so. Da gibt's keine Sperrklausel, keine 5%-Hürde. Und da funktioniert's ja. Also würde eine Sperrklausel quasi dieses Grundgesetz.
Und das ist viel mehr.
Und da würde diese Sperrklausel würde quasi unser Grundrecht auf die Wahlrechtsgleichheit beeinträchtigen, zu sehr beeinträchtigen. Und es gibt.
Ja, no shit, Sherlock, ey.
Und ja,
das ist wirklich.
Aber es gibt keine quasi, wie soll man sagen, keine berechtigte Beeinträchtigung, weil das EU-Parlament funktioniert ja. Das wird ja, da müssen wir ja nicht gewährleisten, dass das. Da kann man ja nicht sagen, okay, wenn da jetzt kleine Parteien reinkommen, kann es passieren, dass es nicht mehr funktioniert, weil aus unserer Erfahrung wissen wir, es funktioniert ja. Und das ist sozusagen.
Also wenn ich böse wäre, würde ich sagen, das Verfassungsgericht denkt, dass unsere Bundestagsabgeordneten unfähiger sind. Das ist doch.
Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die EU ein bisschen anders funktioniert als am Bundestag. Ne? Das System ist auch ein bisschen anders. Ne? Das könnte man jetzt alles als Begründung annehmen.
Aber es ist schon wild.
Zum Beispiel das EU-Parlament bildet ja jetzt keine, die haben zwar auch Vorsitz und alles, aber hat ja zum Beispiel keine Minister, bildet jetzt keine Regierung an sich. Da gibt's ja dann die EU-Kommission, will ja auch so Ministern
zusammen. Ja, aber auch da
tun
sich Parteien zu Fraktionen zusammen zum Beispiel. Unser Patrick ist ja gerade bei Greens zum Beispiel.
Richtig. Also und das würde so funktionieren und genau dasselbe Prinzip haben wir ja auch in den Kommunalparlamenten, das muss man ja auch sagen.
Ja.
Da gab es ja auch schon mal eine andere Richtung Klagen. Oder bin mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall gibt es ja auch eine Aussage vom Bundesverfassungsgericht dazu, sagen wir es mal so. Und da ist jetzt wiederum die Begründung zu sagen, warum gibt es die da nicht, die 5%-Hürde? Da wird gesagt, ja, der Unterschied ist ja, das Parlament kann zwar dadurch beeinträchtigt werden, dass wir jetzt irgendwo, was weiß ich, in Buxtehude irgendwie 15 verschiedene Parteien oder Listen über die Mandate dort im Parlament stehen und das quasi lahmlegen könnten. Aber im Gegensatz zu unserem Bundeskanzler wählen wir ja Oberbürgermeisterinnen direkt. Das heißt, die werden von uns gewählt. Und den Oberbürgermeisterinnen, denen untersteht ja die jeweilige Verwaltung. So, das heißt, selbst wenn wir quasi, selbst wenn jetzt ein Kommunalparlament durch die kleinen Parteien irgendwie lahmgelegt werden würde, könnte die Kommune oder die Stadt, wie auch immer, noch weiter funktionieren, weil der Oberbürgermeister ja die Verwaltung hat und weisungsberechtigt ist und quasi alles machen kann, solange bis das Parlament sich einigt oder neu gewählt wird oder was auch immer.
Ja, aber da bildet sich ja auch keine Regierung drin. Das ist schon ein bisschen, naja. Ja,
es ist wirklich, also ich sag mal so, ich kann verstehen immer, wie das entstanden ist. Ne? Man kommt aus der Weimarer Republik und aus den Zeiten des Nationalsozialismus und guckt sich an, wie ist das passiert, wie sind die an die Macht gekommen und wie können wir das in Zukunft verhindern. Aber das ist jetzt nun auch schon mal, ohne dass wir das je irgendwie verneinen oder vergessen wollen, aber es ist nun jetzt schon 70, 80 Jahre her, nee, 90 sind wir eigentlich schon, je nachdem, wo man sieht, ne?
Ja.
Machtergreifung Hitlers 90 Jahre, sagen wir es mal so. Und wir haben ja auch dazugelernt, wie wir quasi mit Politik umgehen. Und vor allen Dingen aber auch besonders in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, hat sich unser Parteienfeld oder Politikfeld wahnsinnig verändert, ja. Dieses quasi fast nach amerikanischem Vorbild, es gibt quasi nur 2 Volksparteien, CDU und SPD, das ist halt vorbei, das Thema.
Ja, du hast ja schon gesagt, wir haben halt ganz oft irgendwo zwischen 10% und 20% Sonstige und es gibt halt einfach keine so großen Parteien mehr. Wenn ich mir so die Prognosen für die Landtagswahl in Sachsen angucke, wenn du da einen schlechten Tag erwischt, kommen dann theoretisch 3 Parteien über die Hürde. Na geil.
Ja.
Also was soll das denn? Also das sind dann häufig AfD, CDU und zurzeit Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber das ist das ist nicht die Vertretung, die ich haben will. Und also da würde nicht mal die Grüne gerade reinkommen, die jetzt in unserer Landesregierung sitzen.
Nicht mal mehr die SPD teilweise.
Ja, also je nach Umfrage ist es halt einfach vollkommen dran vorbei.
Ja.
Und du hast ja für die kleinen Parteien auch so die anderen Hürden. Du musst erstmal einen Sitz kriegen. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hast du es auch im Kopf? Ich glaube, ein Sitz sind 0,85 im Sächsischen Landtag, oder?
Boah, es war ja, knapp unter 1%. Es könnte hinhauen.
Es war unter 1%.
Das ist ja die sogenannte, das hat man ja bei Kommunal- und bei den EU-Wahlen ja auch, das ist ja die natürliche Hürde.
Ja, eben.
Die sozusagen ja durch die Größe des Parlaments auch bestimmt ist und wie viel quasi Stimmen auf so einen Sitz entfallen und man kann ja eine Person schlecht aufteilen.
Nee, das machen wir mal bitte nicht.
Machen wir mal nicht. Obwohl wir es vielleicht mit manchen Politikern am liebsten.
Nein. Steve, wir sind selber welche. Ja.
Es gibt bestimmt auch die Leute, die das mit uns gerne tun würden.
Ja, also das machen wir nicht. Hürde. Du hast für die Parteien, die noch nicht drin sind, die Unterstützungsunterschriften, wo wir auch gerade sammeln. Bitte unterschreibt für uns, dass wir antreten können. Wenn ihr uns gut findet, wir sind beide auf der Liste.
Ja. Wirklich ganz oben, ich ganz unten.
Ja, stimmt, wir sind der Rahmen. Ach, wie schön.
Der Rahmen der Liste.
Naja, und dann gibt's ja auch noch die Hürde für die Parteienfinanzierung von 1%. Also, du hast halt eh schon so viele Benachteiligungen für kleinere Parteien, dass sich nicht so viel ändert am Parteienbild, möchte ich jetzt mal sagen. Warum dann noch die 5%? Und gerade halt wirklich, wenn 3 Parteien im Parlament auch, wenn das jetzt Parteien wären, die ich persönlich besser finden würde aus der Auswahl AfD, CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht, sind doch auch einfach zu wenig.
Ja.
Was soll denn das?
Ja, man muss sich ja nur, also erstens mal, Und dann kommt ja noch dazu, dass das System ja die bevorzugt, die Parteien, die sich jetzt neu gründen, wenn wir jetzt von den Kleinen reden, ne, wo ordentlich Kohle dahinter steckt. Ja. Was ja auch gut ist für die AfD, ne? Da sind ja ein paar riesige Geldgeber teilweise da hinten. Und da drinnen sind ja auch ganz viele Juristen zum Beispiel, ja. Ne? Anwälte und ja, ja. Ehemalige Richter und sowas, ne? Die natürlich viel Kohle haben. Und das begünstigt so eine Parteigründung ja heutzutage enorm, was ja auch schon wieder ziemlich unfair ist. Ne? Und das andere ist, ich meine, wir müssen ja nur mal nach Amerika schauen, wie das mit so einem Zwei-Parteien-System aussieht. Ne? Das ging bei denen, ging das jahrzehntelang auch gut. Und jetzt haben sich halt unter Trump die Republikaner und zu den Neurechten quasi entwickelt.
Oh
und
ja.
Jetzt hast du halt nur noch die Auswahl zwischen so Demokraten, die so einigermaßen in der Mitte sind, aber eigentlich auch schon fast ein bisschen mehr rechts. Und dann hast du halt die Neurechten, quasi Faschisten zum größten Teil, muss man ja sagen.
Ja,
also zumindest eben. Trump, ne, auf jeden Fall. Und viele, die unterstützen halt auch. Und wenn wir halt die 5%-Hürde beibehalten und wir sehen diese Entwicklung in Deutschland, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch in so eine Richtung gehen könnte. Ich will es nicht beschreien, aber möglich wäre das allemal, ne, wenn CSU und AfD und alle anderen weiter gegen die bösen Grünen hetzen, die ja immer nur das Feindbild sind, und dann hast du nur noch irgendwie, was weiß ich, eine AfD und vielleicht eine SPD. Ja gut, eine AfD und eine CDU eher dann im Parlament sitzen und der Rest schafft es nicht mehr, oder wie?
Ja.
Das ist halt.
Na, und wir sprechen auch immer von Demokratiekrise, aber dann verschenken wir so viele Stimmen. Also die Wahlbeteiligung ist relativ niedrig, die Leute sind frustriert. Ich bin den Sachsen-Monitor durchgegangen, das war auch sehr gruselig.
Ja.
Und da können wir doch nicht sagen, naja, also die paar, die noch motiviert sind, werden dann taktisch wählen und wählen das geringere Übel, was vielleicht über eine Grenze schafft. Und ganz viele bleiben halt aus Frust zu Hause, obwohl sie eventuell eine Partei hätten, die sie so grob zumindest anspricht. Oder wenn sie sich sagen, ich finde alles doof, ich wähle jetzt die Partei für Liebe, die bei der letzten Bundestagswahl angetreten sind, oder die Partei Liebpartei wegen Satire oder irgendwas. Ja. Das ist immer noch viel besser, als wenn die jetzt aus Frust zu Hause bleiben, weil sie sich eh ungehört fühlen. Das macht eine Demokratiekrise nicht besser, wenn sich alle ungehört fühlen.
Ja, und ein anderes quasi Totschlagargument auch mal anzusprechen. Es ist natürlich klar, dass dann auch viele Parteien, die wir jetzt nicht so toll finden würden, dann entsprechend in den Bundestag oder in andere Parlamente einziehen würden. Ja, sei das die Heimat oder was weiß ich, der dritte Weg hier in Sachsen. Aber da muss man über andere Wege gehen. Ne? Erstens mal über demokratische und politische Wege, ganz einfach, ja. Also zu zeigen, dass Rechtsextremismus hat halt keinen Platz mehr. Und so schlimm die AfD ist und so schlimm wir das auch alle finden, das einzige Positive ist wahrscheinlich, dass sie es geschafft haben, die NPD oder die Heimat hier aus dem Landesparlament in Sachsen zu kegeln. Ja, also wir sehen, dass es auch geht, und es würde auch andere Alternativen in Anführungsstrichen geben, wenn diese 5%-Hürde weg wäre und für die sich die Menschen entscheiden würden, auch gemäßigtere, ja, die ihre Politik oder ihre Einstellung vertreten würden, aber jetzt vielleicht nicht rechtsextrem sind. Und die dann übrig sind, damit muss die Demokratie, damit müssen wir klarkommen. Das ist nun mal einfach so. Es wird immer diesen, ich will nicht sagen Bodensatz, aber kleinen Prozentsatz
geben. Es wird ja auch an beiden Enden größer werden. Ja, und gerade halt ein paar mehr konservative Alternativen fände ich ja mal toll, weil CDU ist auch in Sachsen wirklich schwierig. Also mir tun ja mal die konservativen Leute leid. Was sollen sie denn wählen?
Ja, ja.
FDP ist nicht konservativ. FDP ist ein Sonderding. CDU macht ganz oft wirklich leider Mist. Und wo sollen sie denn hin?
Ja. Das muss man halt auch, uns ist das bewusst als, ich sag mal, sozialliberale Partei, als linke Partei, dass halt viele Menschen sehr gerne konservativ wählen, was natürlich auch ein bisschen, ich will jetzt keine Gerüchte bedienen, aber dem Altersdurchschnitt generell entspricht natürlich, ne?
Ja.
Und ja, was willst du da machen, ne? Die AfD, neu rechts, das ist nicht konservativ, das ist definitiv nicht konservativ. Obwohl, wenn du das Programm mal anschaust, da ist dann teilweise schon sehr viel neoliberaler Kackscheiß, wenn ich es mal sagen will, was
das stimmt.
Was du eher in die konservative Ecke einordnen könntest, was die meisten ja gar nicht wissen. wie schlecht sie sich da zusammenwählen, wenn du das bekommst.
Oder aber wir müssen ja gar nicht so die Parteifarbe wechseln, wenn wir jetzt zum Beispiel an die UDP denken. Die hat ein konservatives Familienbild zum Beispiel drin und die kommt auch immer nicht über Hürden. Die sind halt eine Mischung aus Klimaschutz und schon eher so konservativeren Werten. Die wären ja dann vielleicht für einige was. Einfach mal so als random Beispiel. Ist nicht ganz so mein Spektrum, die konservativen kleinen Parteien. Aber es gibt halt was. Und wenn nicht, dann könnte man es noch gründen.
Ja.
Das ist ja gerade der neue Trend.
Ja, anscheinend schon.
Also, ja.
Obwohl der Werteunion sind ja auch schon wieder irgendwie zwei Leute weggelaufen. Fand ich auch schon.
Ja, mal gucken.
Hattest du es gelesen? Die haben ja irgendwie gesagt, ja, das ist eigentlich nur die Maaßenveranstaltung sozusagen. Oh, und der ist quasi nur, da geht's ja nur darum, dass der Maaßen irgendwo da das macht. Und dann, das ist keine Partei, sondern das ist irgendwie so ein rechter Vogelverein. Und da sind selbst die zwei neurechten, prominenten Mitglieder ausgetreten, sofort, wie wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht mit. Also ich bin froh, dass es die vielleicht jetzt nicht wirklich hochschaffen, auch in Sachsen nicht, weil auf eine Maaßenpartei habe ich echt keine Lust.
Nee, aber je nach Landesverband sind die Freien Wähler ja auch halt eine CDU-Alternative. In Sachsen ist nicht unbedingt, aber Richtung
vor allen Dingen nicht.
Ja, aber so Richtung NRW, Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Es gibt halt welche und in jede Richtung. Und
es gibt auch sehr schöne sozialliberale und grüne Alternativen, genau, wie zum Beispiel die Piratenpartei, die bestimmt auch viel mehr Leute wählen würden, wenn es nicht diese 5%-Hürde gäbe. Das ist nun mal so.
Zumindest sagen mir das sehr oft Leute, dass sie mich ja wählen würden ohne Hürde.
Ja. Also wie oft ich das halt schon auch, das ist klar, ist das jetzt anekdotisch, aber das hast du, also ich denke, das hat jeder schon gehört und viele von euch vielleicht auch schon selbst gedacht, die gesagt haben, ja, ich würde ja wählen, aber nee, lohnt sich nicht, weil dann ändert sich nichts. Und gerade jetzt auch in dem Spektrum, muss man ganz ehrlich sagen, geht selbst mir so, als jemand, der schon 12 Jahre in dieser Partei ist und die Landtagswahl steht bevor und wo ich sagen muss, okay, wir haben eine Liste und ja, also ich sag mal, bei unserer Zweitstimme werde ich auf jeden Fall unser Kreuz machen, jetzt mal davon abgesehen, weil es geht ja auch um mehr als
nur 5%. Wir hatten ja schon Parteienfinanzierung zum Beispiel.
Genau, bei 1%, richtig. Aber es geht schon so ein bisschen im Hinterkopf hin, ne, wo man dann sagen muss, okay, wenn ich jetzt hier quasi in der Regierung mit der AfD entgegenschaue und ich habe halt diese scheiß 5%-Hürde, ob ich meine Stimme dann nicht irgendwo anders sitze, in der Hoffnung, dass wir nicht eine AfD-Regierung bekommen. Und das sage ich als jemand, der selbst auf einer Liste steht, die zur Wahl ist hier in dieser in diesem Land, zu dieser Landtagswahl. Und das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig.
Was halt zeigt, dass wir auch zum Teil und vor allen Dingen, weil wir halt eine höhere Wahlbeteiligung bräuchten. Das Einzige, was wirklich helfen würde, weil die Rechten können gut mobilisieren, wenn wir demokratische Leute mobilisieren könnten. Und das wird halt schwerer, wenn sie dann, selbst wenn sie vielleicht das Kreuz bei der Grünen und nicht bei uns machen wollen, sich überlegen, naja, aber klappt doch hier sowieso nicht mehr bei den ganzen Umfrageergebnissen.
Ja, ja, das ist ja, viele lassen sich davon halt auch beeinflussen und
es glaubt ist halt, Umfrageergebnissen
nicht. Laut Umfrageergebnissen, ja, und es ist
glaubt
eigentlich,
denen einfach
die,
bitte
die
nicht.
Wahl ist frei, aber so frei ist er dann manchmal halt doch nicht, ne, weil diese ganzen Gedanken und das, was die Medien und die Umfrageergebnisse und was die Parteien sagen, das steckt halt in unseren allen Köpfen drin. So ist es halt einfach, ne? Und wir lassen uns halt auch darauf beeinflussen. Und es wäre schön, wenn wir in einer Welt, ein Deutschland leben könnten, wo gesagt wird, okay, du kannst dich für die Partei, für die Liste, für die Person entscheiden, die du am besten findest, die dich am besten vertritt, ohne irgendwelche Hintergedanken haben zu müssen, weil du weißt, wenn ich die jetzt wähle, dann kommt diese Person ins Parlament, vorausgesetzt natürlich, die natürliche Hürde, ne, ist klar, aber da kann man nichts dran ändern, die kommt in das Parlament und die vertritt dort meine Interessen. So, und ich muss nicht irgendeinen Kompromiss eingehen, ich muss nicht taktisch wählen, ich muss nicht irgendein Zeug machen, sondern ich kann das wählen, wofür ich eintrete und wer mich dort vertritt. So, ganz einfach. Und das verhindert die 5%-Hürde momentan.
Die Parlamente würden komplett anders aussehen und würden dann aber auch diesen Vertretungscharakter erfüllen, für den sie eigentlich da sind.
Ja. Würden die Entscheidungen in den Parlamenten schwieriger werden? Das ist halt so eine Frage. Sicherlich. Da müssen wir gar nicht wirklich drüber diskutieren. Natürlich wird es schwieriger werden.
Es gibt ja dann auch die praktischen Hürden, weshalb es sich lohnt, Fraktionen wieder zu gründen.
Ja, natürlich Fraktionen.
Also zum Beispiel jetzt beim Stadtrat, ist ja auch großes Thema Kommunalwahl, gibt es ja Fraktionen, um zum Beispiel mehr Finanzierung zu bekommen oder eigene Anträge zu stellen. Solche Hürden gibt es ja dann auch nochmal jeweils. Die Leute bleiben dann ja vermutlich nicht als einzelnes Mitglied im Parlament X, sondern tun sich trotzdem zusammen.
Richtig, genau. Und sind dann auch meistens zusammen. Und dann ist natürlich auch
dann wieder die auch Frage, wieder einfacher.
Wir haben ja auch noch diesen, angeblich, ja, den sogenannten Fraktionszwang. Ne? Das kommt ja noch dazu. Quatsch. Ja, aber das wird ja immer wieder gerne zitiert. Den gibt's gar nicht. Das ist ja, wir wissen, dass es totaler Bullshit eigentlich ist. Also wir müssen uns jetzt nicht irgendwie vorstellen. Und so muss das System dann aber auch gelebt werden. Wir müssen uns das quasi irgendwie, da kommen jetzt eine Fraktion aus, was weiß ich, 10 verschiedenen oder 5 verschiedenen Parteien zusammen. Und die müssen jetzt alle immer dasselbe abstimmen. So nach dem
Motto. Nee, nach eigenem Gewissen.
Genau. Jede Person in einem deutschen Parlament, egal welches, ist nur sich und seinem eigenen Gewissen verpflichtet und darf so abstimmen, wie sie möchte. Fertig. Genau. Und ja, sicherlich wird es ein bisschen, würde es das Ganze aufrühren und es wäre ein bisschen schwieriger am Anfang, aber ich bin sicher, wie gesagt, es gibt so viele Beispiele, ob es nun Kommunalparlamente sind oder eben die EU, die es geschafft haben. Bin sicher, dass es Deutschland auch schaffen würde.
Gutes Schlusswort zu dem Thema. Wir würden es schaffen. Ich finde das gut.
Es, sie abzuschaffen.
Ja. Ich danke dir und ich würde sagen, gehen wir noch mal ein bisschen an die Ankündigung, weil das war schon so der Spin am Anfang. Es ist ganz viel los und natürlich gibt es auch dann viel anzukündigen. Am 15. März haben wir zum Beispiel eine große Demo, da ist der Internationale Tag gegen Polizeigewalt und wir Piraten Sachsen machen auch eine Demo in Dresden ab 17 Uhr am Postplatz. Aber es gibt auch in Leipzig definitiv wieder welche und es wird bei uns eine Wave-Demo. Der liebe Tigo hat sich wieder Dinge ausgedacht und Kooperationen geschlossen.
Nicht meins, aber ich find's cool.
Ich find's auch gut. Das ist halt vor allen Dingen mal was anderes. Auch, obwohl ich überlege, dass ich vielleicht dann dazu stoße, weil lokal ist es dann immer schon ganz schön laut. Ja. Ja. Dann direkt danach am Wochenende, am 16. und 17. März sind die Chemnitzer Linux-Tage. Da fahren auch wieder einige von uns hin und besuchen die. Ich werde einen Vortrag halten.
Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel du, ne?
Ja, na, Dani kommt auch mit auf alle Fälle.
Schön.
Ja, dann am 16. bis 23. März sind gratis Rollenspieltage. Da gibt es bei uns auch 2 Termine. Also einer ist noch drin in gratis Rollenspieltagen am 22. März und einen am 24. März. Da haben wir den Stadtrat der Tiere, den du als Pen und Paper spielen kannst. Der erste Termin, der 22. ist für die großen Kinder und der zweite für die kleineren, das auf ausdrücklichen Wunsch von Manu wollten wir auch was für jüngere Rollenspiel-Enthusiastinnen. Und da haben wir auch schon Anmeldung. Also wenn euch das interessiert, mit uns Pen und Paper zu spielen, schickt uns gern an vorstand@piraten.dresden, oder?
Ja.
Ja. Ja.
Minus vorstand@piraten-dresden. Oder dresden.vorstand@piraten-sachsen.de, ja. Genau.
Genau, schreibt uns da gerne nochmal, dass wir ein bisschen dann planen können. Und dann am 22.
Man muss aber mal dazu sagen, nochmal ein großes Lob, dass die ÖKIK das natürlich wieder veranstaltet. Und
das war letztes Jahr so schön.
Ja, das ist schön, dass es auch Spaß macht, aber ich weiß ja auch, dass du dir dieses Szenario selbst ausdenkst als und dann als Dungeon Master quasi zur Verfügung stehst. Oder kann man so sagen, bei Pen and Paper finde ich klasse. Also gehört ja auch ein bisschen was dazu, das zu machen. Also muss man auch mal sagen.
Ja, ja, die Tiere kriegen eigene Wahlprogramme.
Oh, wunderbar.
Also ein bisschen, nach denen dann argumentiert werden kann. Es kam sogar schon der Wunsch, dass ich es doch bitte so aufarbeiten soll, dass man es nochmal nachspielen kann. Mal gucken, wie viel Zeit dann noch ist. Also vielleicht dann nach der Wahl dann nochmal. Genau, und Wahl ist auch so ein Stichpunkt. Die Piraten Leipzig haben nochmal ihre Aufstellungsversammlung, auch am 22. März. Das ist jetzt leider schon der dritte Versuch, weil immer irgendwas war, die Armen. Aber jetzt wird's endlich. Falls Leute aus Leipzig zuhören, geht da gern noch vorbei. Und sonst, ja, immer mittwochs gibt's bei uns Stammtische, kündigen wir es in letzter Zeit auch brav an.
Vielleicht zu Leipzig noch sagen, ich weiß, wir sind ja der Dresdner Podcast, aber vielleicht hören ja auch Leipziger zu, die sagen, ey, ich finde die Piraten cool. Und ich finde das total vertreten, was die dort machen. Und ich wohne in Leipzig.
Geht rum.
Und ich würde mich vielleicht noch auf so eine Liste mit draufsetzen lassen, um diese Ziele zu vertreten. Man muss ja auch nicht ganz oben stehen irgendwo, sondern Kann auch sein. Gerne melden, vorstand@piraten-sachsen.de zum Beispiel. Ich weiß gerade nicht, die Leipziger Adresse fällt mir jetzt aus dem Stegreif leider gerade nicht ein, aber meldet euch einfach im Sachsen-Vorstand. Wir werden euch
da schon... Ihr habt diesen Podcast gefunden, ihr könnt bestimmt auch eine E-Mail-Adresse im Internet finden.
Genau. Ansonsten, ich glaube an euch. Einfach an den Sachsen-Vorstand schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Die suchen auf jeden Fall noch nach in verschiedenen Wahlkreisen nach Leuten, die da Lust haben. Also warum nicht mal den Aufruf auch hier starten?
Genau.
Da sind ja ein paar dabei.
Ja, viel los, schön.
Stammtische warst du, Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Wir haben Stammtische immer mittwochs, ist abwechselnd. Mit Rauchen und ohne Rauchen findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen immer. Wir kündigen jetzt langsam auch fleißiger an, weil wir tatsächlich auch mehr Anfragen kriegen, was macht ihr überhaupt jetzt so? Weil Wahlen sind, ist immer ein bisschen spannender, deshalb benehmen wir uns auch und kündigen es mal ordentlich an. Ja. Jeden Mittwoch. Sonst empfehle ich auch den Mastodon-Bot Ro7 auf Dresden Network. Da erfahrt ihr, wann wir da sind und wann nicht. Das ist auch schön. Er wird sehr kreativ bespielt. Da steht auch manchmal, bis das Bier alle ist oder sowas.
Ja, das
aber häufig auch Uhrzeiten.
Oder die Revolution geplant, oder?
Genau. Ja. So viel dazu, was alles ansteht. Steve, ich danke dir. Schön, dass du mal da warst.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Na klar,
und mir jederzeit wieder. Die Themenauswahl so ein bisschen überlassen hast. Fand ich gut, musste mal drüber geredet werden.
Ja, sehe ich auch so. Dann macht's gut.
Ciao, ciao.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Erwerben Sie dich über Waren.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.